Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Manche Sätze gehen in die Geschichte ein, sind wohl formulierte Sätze. Ich bin ein Berliner zum Beispiel oder I have a dream. Und dann noch dieser Satz hier.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Ja, etwas verstammelt, aber sicher nicht weniger bedeutsam für die Geschichte. Wie Kolleginnen und Kollegen, also Journalisten, die legendäre Schabowski-Pressekonferenz vor fast genau 30 Jahren empfunden haben. Dazu gleich mehr. Zu Beginn blicken wir aber auf den 10. November 2009. Der 10. November 2009, an dem Tag hat sich der Fußballprofi Robert Enke das Leben genommen. Er litt an schweren Depressionen, was sicher der Hauptgrund für seinen Freitod war. Aber die Tatsache, dass er nie über diese Krankheit gesprochen hat, vielleicht nicht sprechen konnte, über diese Tatsache haben nach seinem Tod nicht nur Sportverbände, sondern auch viele Sportjournalistinnen und Journalisten gesprochen. Warum gibt es in der Gesellschaft, aber vor allem im Fußballsport, solche Tabuthemen? Bekanntlich nicht das Einzige. Und was hat der Sportjournalismus 10 Jahre später aus diesem Fall Enke gelernt? Mathis Jungblut hat recherchiert und Stimmen zum Thema gesammelt.
Wie traurig ist es, dass jemand nicht wagen kann, über Depression und Krankheit zu sprechen, weil unsere Gesellschaft das als Schwäche ansieht?
Die damalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann spricht diese Worte am 15. November 2009. Es ist der Tag der Beerdigung von Robert Enke in Hannover.
Wir müssen uns klar machen, Leid und Schwäche und Krankheit sind Teil unseres Lebens. Dafür darf es keine Pfiffe geben in unserem Leben.
Robert Enke wollte seine Depressionen auf keinen Fall öffentlich machen. Eine stationäre Therapie kam für ihn nicht in Frage. Aus Angst, das Sorgerecht für seine Tochter zu verlieren, aber auch, weil er die Öffentlichkeit fürchtete. Aber ohne stationäre Therapie konnte Enke die Krankheit nicht besiegen.
Wir müssen das anpacken, indem wir aus dem, was hier geschehen ist, versuchen, auch für uns Erkenntnisse zu gewinnen. Für uns persönlich, aber für die vielen jungen Menschen, die unserer Gesellschaft und besonders auch dem Sport und dem Fußball anvertraut sind.
Der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger versprach Veränderungen. Der Umgang im Profifußball sollte bei psychischen Erkrankungen sensibler werden. Die Robert-Enke-Stiftung wurde gegründet, die unter anderem die Erforschung der seelischen Gesundheit von Leistungssportlern fördert. Die Medien sollten in ihrer Berichterstattung fairer werden und vor allem zwischen berechtigter Leistungskritik und Beurteilung einer Persönlichkeit trennen. Marlies Prinzing lehrt Medienethik an der Hochschule Makromedia Köln. Für Sportler habe sich die Situation nur bedingt verändert.
Es hat sich manches verbessert, aber im Kern ist es nach wie vor noch ein Riesenproblem, wenn man mit einer insbesondere psychischen Schwäche an die Öffentlichkeit gehen würde. Man muss um den Platz in der Mannschaft fürchten oder hat mindestens den Eindruck, dass man das tun muss. Man muss fürchten, dass man ganz anders in der Öffentlichkeit und über soziale Medien wahrgenommen wird. Es ist einfach unkalkulierbar und das ist leider geblieben.
Das Thema Depressionen sei in der Gesellschaft weniger ein Tabu als noch vor 10 Jahren. Doch im Profifußball habe es nur wenige Veränderungen gegeben. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker sprach im vergangenen Jahr zum Beispiel ganz offen über Angstzustände an Spieltagen, über Panikattacken und über den übermenschlichen Druck, den er bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland gespürt hatte. Die Reaktion von Sky-Experte Lothar Matthäus? Verachtung. Wie könne Mertesacker mit so einer Einstellung künftig als Jugendtrainer arbeiten und jungen Spielern Professionalität vermitteln?
Die psychische Gesundheit wird bei Sportlerkarrieren schlicht vorausgesetzt. Keiner aus dem Publikum heraus will Versager sehen, keiner aus dem Medienbereich heraus will Versager sehen. Wir lieben dort die Heldengeschichten und wollen da auch mindestens mal, was psychische Krankheiten anlangt, sehr wenig Differenzierung.
Auch der Sportjournalismus tut sich schwer, seine Versprechungen zu halten. Traditionell vergeben viele Sportmedien nach dem Spiel Schulnoten für einzelne Spieler. Der Kicker macht das, die Bild-Zeitung macht das, aber auch viele Regionalzeitungen. Nach dem Suizid von Robert Enke versprach der damalige Bild-Vizesportchef Walter Straten, dass sie künftig mit extremen Noten sensibler umgehen wollen. Nur 2 Monate nach Enkes Tod gab die Bild dann trotzdem allen Spielern von Hannover 96 die Note 6 und titelte Rote Vollversager. Mehr noch, eine Studie der Universität Mainz zufolge hat sich die durchschnittliche Bewertung der Bundesligaspieler in den vergangenen Jahren sogar leicht verschlechtert. Marlies Prinzing fordert im emotionsgeladenen Sport daher vor allem eine stärkere Differenzierung in der Berichterstattung.
Zwischen einer Kritik einer Person und der Kritik an einem sportlichen Thema, also wo es darum geht, wie jetzt jemand in dem und dem Spiel eine sportliche Leistung gezeigt oder nicht gezeigt hat. Da wird zu wenig nach wie vor unterschieden und da müsste sich in manchen Redaktionen der Sportjournalismus deutlich professionalisieren.
Aber es sind nicht nur Sportjournalisten, die Fußballer kritisieren. Seit ein paar Jahren wird in den sozialen Medien jede kleine Bewegung von Sportlern beobachtet. Der Spieler steht unter Dauerkritik. Jeder Fehltritt wird gnadenlos ausgeschlachtet. So wie die Fehler von Loris Karius im Mai 2018. Der deutsche Torwart vom FC Liverpool hatte 2 Tore im Champions-League-Finale gegen Real Madrid verursacht. Sein Verein verlor und Karius wurde Opfer massiver Hasskommentare in den sozialen Medien, darunter Morddrohungen gegen ihn und seine Familie. Ein paar Wochen später nach seinen Patzern wechselte Karius nach Istanbul. Als Grund nannte er den immer größer werdenden Druck durch die Öffentlichkeit und durch die Medien.
Vor 10 Jahren hat sich Robert Enke das Leben genommen, was Medien und der Sportjournalismus daraus gelernt haben. Das hat Mathis Jungblut recherchiert für Medias Res hier im Deutschlandfunk. Jetzt die medienpolitische Figur des Tages, der rheinland-pfälzische AfD-Politiker Joachim Paul, der sich offenbar für die Zeit des Nationalsozialismus interessiert. Über eine SS-Forschungseinrichtung wollte er mal promovieren, soweit so zulässig. Aber dass er 2011 offenbar für ein rechtsextremistisches Magazin geschrieben hat, das würde ihn aus Sicht vieler anderer Vertreter anderer Parteien im Mainzer Landtag untragbar machen. Diese Vorwürfe gibt es, sie wiegen schwer. Joachim Paul versucht sich zu wehren, unter anderem indem er gegen Medien hetzt. Und das, Achtung Schmankerl, als Vorsitzender des Medienausschusses im Landtag. Meine Kollegin Anke Petermann beobachtet den Fall. Frau Petermann, wie erdrückend sind denn die Indizien?
Ja, es geht da um eine Mailadresse mit dem Pseudonym Blackshirt. Die soll der Autor dieses Hier und Jetzt Artikels im Kontakt mit dem Chefredakteur benutzt haben. Und diese Adresse wiederum soll Joachim Paul zuzuordnen sein. Und zwar einerseits über eine Burschenschaftsliste und noch gravierender über die Aussagen von seinem Doktorvater. Das ist Ludolf Pelizius, Geschichtsprofessor. Der hat dem SWR auf Nachfrage gesagt, ja, Paul habe ständig diese Blackshirt-Adresse genutzt. Und Joachim Paul wollte übrigens über ein Thema aus dem Nationalsozialismus promovieren, wie Sie gesagt haben. Aber der Doktorvater will die Zusammenarbeit 2013 dann aufgekündigt haben, weil Paul die Distanz zum NS-Thema verloren habe.
Was sagt Herr Paul zu seiner eigenen Verteidigung?
Also er führt an, dass er diese Mails und die genannten Mailadressen mit dem Pseudonym Blackshirt, Schwarzhemd, also ein Synonym für faschistische Milizen in Italien, dass er die nicht kennt und dass er die nicht verwendet hat. Dass Verlag und Chefredakteur von Hier und Jetzt ebenfalls dementieren, dass er Joachim Paul für ihr NPD-nahes Blatt geschrieben habe. Und was die Promotion angeht, ja, die Zusammenarbeit, die habe geendet, das gibt er zu, aber deshalb, weil sich sein Thema vom Forschungsgebiet des Professors entfernt habe.
Gut, was fordern nun die Vertreter der anderen Parteien? Was ist der Status quo?
Was die fordern, das bringt Martin Haller auf den Punkt, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion.
Das eine ist, dass natürlich die AfD-Fraktion jetzt gefordert ist, ganz klar Stellung zu beziehen zu den Vorwürfen und dann auch Konsequenzen auf den Weg zu bringen. In der Vergangenheit hat sich immer damit gebrüstet, dass sie rechtsradikalen Umtrieben in ihren Reihen Einhalt gebietet. Und das ist, glaube ich, auch jetzt ganz, ganz dringend erforderlich.
Aber zu Stellungnahmen und Konsequenzen, da sehen AfD-Fraktion und deren Chef Uwe Junge im Moment keinen Anlass. Deshalb haben die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP jetzt eine Sondersitzung des Medienausschusses beantragt. Und sie wollen Joachim Paul als Vorsitzenden abwählen wollen, vielleicht schon kommende Woche. Und das wiederum wäre ein Präzedenzfall in Rheinland-Pfalz, dass man einen Ausschussvorsitzenden abwählt.
Der AfD-Politiker Joachim Paul strebt den Vorsitz des Landesverbandes an, doch es gibt deutliche Hinweise darauf, dass er 2011 für ein rechtsextremes Magazin geschrieben hat. Neue Recherchen legen das nahe. So, und mit Anke Petermann habe ich drüber gesprochen. Danke, Frau Petermann.
Medias Res. 60 Sekunden für
Edith Heidkemper. Sie ist Vorstand der Initiative Pro Quote.
Seit 7 Jahren setzen wir uns vom Verein Pro Quote Medien dafür ein, dass mehr Frauen in Führungspositionen in den Medien gelangen. Da gibt es zum Glück einiges Positives zu berichten. Zum Beispiel Stern und Taz sind da schon ganz weit vorne. Ganz schlecht sieht es aus bei den Regionalzeitungen. Da sind unter 10% Chefinnen, Chefredakteurinnen dabei. Und das ist natürlich desaströs. Und warum ist das so, fragen wir uns natürlich. Da ist sicherlich das Stichwort althergebrachte Netzwerke, Buddy-System, das viel zitierte. Niemand gibt gern seine Macht ab. Es sind überkommene Rollen, Klischees, die immer noch ihre Wirkung haben, offenbar auf Männer und auf Frauen. Und da müssen wir vom Pro Quote Medien, aber natürlich viele andere auch, noch mehr Druck machen, damit wirklich einfach Gerechtigkeit hergestellt ist. Denn nirgendwo ist es so wichtig wie bei den Medien, dass in Führungspositionen eine gerechte Verteilung von Männern und Frauen da ist. Deswegen fordern wir vom Pro Quote Medien, wir sind die Hälfte, wir wollen die Hälfte der Macht, denn die Realität ist ja bunt und vielfältig. Und da ist es besonders wichtig, dass darüber aus männlicher und auch aus weiblicher Sicht berichtet wird.
Gibt es eigentlich noch einen anderen Moment in der Geschichte, in dem eine Ahnungslosigkeit, ein dahingesagter Verlegenheitssatz eine derartige Konsequenz nach sich zog? Menschen, die zu Tausenden zur Grenze strömten, die völlig überforderten Grenzsoldaten, denen beim Öffnen der Schlagbäume die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben stand. Auch wenn das Ende der DDR von den Bürgern gefordert und aktiv herbeidemonstriert wurde, die tatsächliche Maueröffnung war eigentlich schön geordnet und nicht als chaotisches Volkshappening geplant. Und schuld daran ist Günter Schabowski und dessen legendäre Pressekonferenz. Michael Mayer hat für Medias Res zwei Journalisten getroffen, die damals dabei waren.
Über die heutige Arbeit des Zentralkomitees könnte man zusammenfassend sagen, sie ist bestimmt von einer sehr intensiven Erörterung.
Es war erst die zweite Pressekonferenz ihrer Art in Ost-Berlin im November 1989. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands informierte nach ihren täglichen Sitzungen die Journalisten im Pressezentrum in der Berliner Mohrenstraße. Peter Brinkmann, damals Korrespondent der Bild-Zeitung in der DDR, ahnte schon vor Beginn der Pressekonferenz, dass im vollbesetzten Saal etwas in der Luft lag an jenem 9. November.
Ich wusste, irgendwas passiert, irgendwas grummelte und das Gefühl hatten wir alle. Und das war das Ungewöhnliche. Weil man spürte, sie wollen irgendwas tun. Aber was? Das wusste keiner.
Die Pressekonferenz ging ihren Gang, bis schließlich nach etwa einer Dreiviertelstunde das Gespräch auf das Thema neues Reisegesetz kam. Der italienische Journalist Riccardo Ehrmann brachte das Thema als erster auf. Schabowski sagte, dass man den Zustand, dass DDR-Bürger über andere Länder wie Ungarn oder die CSSR ausreisen mussten, für unhaltbar hielt und daher an einem neuen Reisegesetz arbeite.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Die ganze Pressekonferenz sei von einer gewissen Fahrigkeit und Unruhe geprägt gewesen, erinnert sich Ewald König, der damals für die österreichische Zeitung Die Presse aus Ost-Berlin berichtete.
Also es war eigentlich ein Gestammel. Er war selber sehr unsicher. Er war relativ unkonzentriert. Er hat den Sperrvermerk nicht erwähnt. Es war ja vorgesehen, dass diese Nachricht erst um 4 Uhr morgens, wenn das DDR-Radio zu senden beginnt, verkündet wird. Und er hatte dann auch nach kurzer Zeit bemerkt, dass er da einiges losgetreten hat, dass ihm das aus der Hand zu gleiten droht, die ganze Pressekonferenz. Und das Thema Reisegesetz hat nur 7 Minuten gedauert.
Auf Schabowskis berühmtem Zettel war keinerlei Sperrvermerk zu lesen, obwohl der ja eigentlich geplant war. Schabowski war sichtlich überfordert.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Der damalige Bildkorrespondent Peter Brinkmann erinnert sich, dass er ganz vorne saß und seine Zwischenfragen regelrecht reinrufen musste, weil Schabowski auf ihn und die Bild-Zeitung nicht gut zu sprechen war und ihn nur einmal dran nahm. So auch bei der entscheidenden Frage nach dem Inkrafttreten des Gesetzes.
Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Das Besondere lag darin, in dem ab sofort. Weil die Leute sagten, das kann doch nicht sein. Wenn er sagt ab sofort, ist es ab sofort. Das ist die Verwirrung. Hätte er das normal vorgelesen,
Wenige Minuten nach der Pressekonferenz war von der Tragweite aber noch nichts zu spüren. Die Journalisten erkannten aber, das wird ein großes Thema, erinnert sich Ewald König. Die wenigen Telefone im Pressezentrum in Ost-Berlin waren belegt, Leitungen überlastet. Funktelefone, wie etwa Bildjournalist Peter Brinkmann eines hatte, funktionierten in der DDR nicht. Kollege Ewald König fuhr in aller Eile schnell zu einem griechischen Restaurant in West-Berlin, in der Nähe des Checkpoint Charlie, von dem er oft seine Berichte nach Wien absetzte.
Ich glaube, die meisten Kollegen haben nur gespürt, jetzt ist ein großes Ding, aber dass dann tatsächlich in der Nacht darauf die Mauer gestürmt wird, wenn das heute wer behauptet, glaube ich, dann übertreibt er schon ein bisschen. Und vor allem auch Günter Schabowski hat es ja unterschätzt. Der ist ja nach der Pressekonferenz nach Hause gefahren.
Ein weiteres Kuriosum jenes Abends: Medien aus aller Welt berichteten über das neue Reisegesetz. Einzig ADN, die Nachrichtenagentur der DDR, ignorierte es weitgehend und gab erst weit nach Mitternacht eine winzige Meldung heraus. Es sollte ohnehin noch eine Weile dauern, bis die Bürger Ost-Berlins sich auf den Weg an die Mauer machten. Bis 22.45 Uhr, als im Westfernsehen die ARD-Tagesthemen begannen zu senden, war es noch ruhig. Erst die Worte des Moderators Hans-Joachim Friedrichs, die Tore in der Mauer stehen weit offen, gelten im Rückblick als Auslöser der Massenbewegung. Der Rest ist Geschichte.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Nirgends wohnen Ost- und Westdeutsche dichter beieinander als in Berlin. Von dort Robin Lautenbach.
Michael Mayer mit den historischen O-Tönen von damals vor 30 Jahren. Andrea Stopp ist im Studio, Medias Res im Dialog. Morgen die Sendung hier im Deutschlandfunk. Guten Tag und verbunden die Frage, mit welchem Thema?
Ja, fällt mir ein bisschen schwer, jetzt zu antworten nach diesen Dokumenten der Zeitgeschichte. Und jetzt kommen wir mit unserer Frage nach den Podcasts daher.
Was ist auch ganz, Zeitgeschichte.
Ganz modern. Ja, aber damals hat es noch nicht gegeben. Zu dieser Zeit, also eine relativ junge Entwicklung, wie wir alle wissen, diese Podcasts, diese Hörangebote, diese Audioangebote werden immer beliebter. Sie sprießen geradezu aus dem Boden. Auch unser Haus Deutschlandradio bietet ja solche Podcasts an und baut auch an vielen, um sie Ihnen in der Zukunft zur Verfügung zu stellen. Ja, was ist das Besondere an Podcasts? Diese persönliche Atmosphäre, die Wohnzimmer-Küchentisch-Atmosphäre, die persönliche Ansprache, das haben viele gern. Und deswegen meine Frage an Sie, meine Damen und Herren, nutzen Sie Podcast-Angebote? Welche? Warum gerade die? Und jetzt kommt die wesentliche Frage für uns auch als Radiomacher. Ist das für Sie ein Ersatz oder nur eine Ergänzung des Radios?
Herr Stopp, ich wünschte, wir wären gerade Teil eines Podcasts, aber wir sind Teil einer Live-Radiosendung. Deswegen ist die Leitung, die wir eigentlich geschaltet haben, ist zwar da, aber wir müssen auch 20 Sekunden überbrücken. Das tun wir am besten, indem wir, das haben wir ja noch gar nicht getan, Telefonnummer und Mailadresse.
Ich nenne die Telefonnummer 0221. Ab sofort ist der Anrufbeantworter für Sie geöffnet. 345-3451. Nochmal 0221-345-3451.
Ich nenne die Mailadresse mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Ihre Anrufe bzw. Mails zum Thema Podcast für Medias Res im Dialog morgen 15:35. So, jetzt sollte die Leitung stimmen oder da sein, Redakteurin gibt Go. Und wir sprechen über quasi Fake News, Framing, Hate Speech, Lügenpresse, also die Rolle der Medien, deren Verbreitung und deren Wahrnehmung. Das ist alles rasend schnell und kaum kontrollierbar. Das ist übrigens ein Grund, weswegen vor 2,5 Jahren hier beim Deutschlandfunk die Entscheidung für ein tägliches Medienmagazin gefallen ist. Und sagen wir mal so, langweiliger ist es in Sachen Medien nicht geworden. Beispiel Trump, der pro Tag 8 bis 10 Mal Falschmeldungen verbreitet. Das hat die Washington Post recherchiert. Also, wie umgehen mit diesen ganzen Falschmeldungen, Medien, Fake News? Das ist eines der großen Themen auf dem ersten medienpolitischen Kongress der baden-württembergischen Landesregierung in Stuttgart. Und ich hoffe, dass Thomas Wagner uns hört. Hallo, Herr Wagner.
Jawohl, hallo nach Köln.
Sehr gut. Welche Überlegungen hat denn der baden-württembergische Regierungschef denn da heute Vormittag vorgetragen bzw. angestellt, ja, Herr Kretschmann?
Ja, es sieht natürlich eine riesen Umbruchsituation. Auf der einen Seite die zunehmende Bedeutungsreduzierung der klassischen Medien wie Rundfunk und Zeitung, die aber andererseits sehr wichtig sind für den demokratischen Diskurs. Das macht ihm große Sorgen. Auf der anderen Seite natürlich das Aufkommen der digitalen Plattformen, die unkontrolliert sind und auf denen man zum Beispiel auch diese Hate News, diese Hassbotschaften ohne Probleme eigentlich positionieren kann. Und das macht ihm Sorgen und erfordert eigentlich eine Art Reglement, auch für diese Plattformen genauso wie für die klassischen Medien. Winfried Kretschmann.
Naja, und eine Regel muss doch zum Beispiel sein, dass nicht einfach gelogen werden kann, wie es einem gerade passt. Meinungsfreiheit darf davon eben nicht berührt werden. Ja? Aber sie hat auch, wie man weiß, Grenzen. Man darf jetzt zum Beispiel ja nicht zum Krieg aufrufen, das ist ja verboten. Es geht jedenfalls nicht, dass Printmedien oder der öffentliche Rundfunk hochgradig reguliert ist und dem anderen herrscht sozusagen Wildwuchs und kann jeder machen, was er will.
Tja, das ist die eine Seite, die Forderung nach Regulierung, aber bleibt natürlich die Frage, wie weit darf der Staat dort regulieren?
Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Das klingt ja schon so ein bisschen nach bitte eingreifen. Da stellen sich ja einem auch ein bisschen die Nackenhaare auf. Denn eigentlich soll sich ja der Staat, wenn es gerade um Medien geht, weitgehend raushalten, zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wie positionieren sich denn die anderen Tagungsteilnehmer zu diesem Thema und zu den Äußerungen von Herrn Kretschmann?
Ja, gerade die Öffentlich-Rechtlichen begrüßen das eigentlich, denn sie sehen die Notwendigkeit genauso wie der baden-württembergische Ministerpräsident. Hören wir vielleicht rein, was Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks, dazu zu sagen hat.
Sie würden niemals eine Rundfunklizenz bekommen, wenn Sie einen Sender mit Volksverhetzung oder einen rassistischen Sender gründen wollten. Sie würden auch keine Lizenz bekommen für einen privaten Fernsehsender. Aber Sie können natürlich wirkungsgleich ein ähnlich großes Publikum mit genau diesen Inhalten über Facebook zum Beispiel erreichen. Und eine Gesellschaft, die einen solchen Wertungsbruch in einer entscheidenden, fast schicksalhaft wichtigen Frage des Zusammenlebens hinnimmt über so viele Jahre, die wird damit große Probleme auslösen. Regulierung wird vonnöten sein. Ich glaube aber, dass Regulierung alleine nicht genügt.
Und drum fordert der ARD-Vorsitzende zum Beispiel, dass Europa gemeinsam neue, selbst eigenständige Plattformen schafft, unabhängig von zum Beispiel von der USA und von Asien, die eben sicherer sind, die keine Datenkraken sind, wo es von vornherein ausgeschlossen ist, dass man so Hassbotschaften installiert. Das ist das eine. Und in diese Kerbe schließt sich auch Bernd Porksen an, Medienwissenschaftlerin aus Tübingen. Er sagt nämlich, er fordert einen Wandel von der digitalen Gesellschaft zur Redaktionsgesellschaft. Und eine Forderung ist eben, dass Plattformen, digitale Plattformen stärker kontrolliert werden sollen. Bernd Porksen.
Nein, Herr Wagner, den kriegen wir leider nicht mehr unter aus zeittechnischen Gründen, aber ganz vielleicht zum Schluss noch die Frage, aus Ihrer Sicht sind diese Lösungsansätze, die dort besprochen werden, wurden denn sinnvoll und haben die irgendwas bedeutet?
Naja, teils, teils. Aber ein bisschen spiegelt sich hier auch Hilflosigkeit wieder, meiner Meinung nach. Denn man muss ja sehen, Plattformen laufen global. Wie soll man die von Europa aus koordinieren, wenn sie eben in Amerika angeboten werden? Und einfach so zu überzeugen, dass die unsrigen besser sind, das ist schwierig.
Danke, Thomas Wagner.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, ich bin Elisabeth Kimmerle und ich bin Projektleiterin bei Taz Gazette, dem türkisch-deutschen Online-Portal der Taz. Unsere Schlagzeile morgen handelt vom Tod eines 19-jährigen Bauarbeiters, der auf der Baustelle des neuen Istanbuler Flughafens ums Leben gekommen ist. Er ist schon der 58. Arbeiter, der auf der Flughafenbaustelle tödlich verunglückt ist. In dem Artikel geht es auch um die Verantwortung, die DHL für den Tod des Arbeiters trägt. Damit verfolgen wir ein Thema weiter, das wir in einem großen Flughafendossier im April schon recherchiert haben.
Eine turbulente Sendung geht zu Ende. Morgen wieder Medias Res im Dialog. Dann Andrea Stopp begrüßt Sie um 15:35 Uhr. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut. Jetzt folgt der Büchermarkt. Viel Spaß dabei.